Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Einen schönen guten Tag.
Jetzt nicht erschrecken, aber ich bin's wirklich.
Was?
Na, ihr tot. Und Sie müssen jetzt mitkommen.
Tja, kein schöner Tagesbeginn für Rainer, der Hauptfigur in Sophia, der Tod und ich von Charlie Hübner. Über den Tod und warum er jetzt hinter die Kamera gewechselt ist, Charlie Hübner, darüber spreche ich mit ihm in dieser Sendung. Und es wird einen kleinen queeren Schwerpunkt geben, denn zwei großartige neue Filme kommen ins Kino. Passages von Ira Sachs über eine Dreiecksbeziehung und die Geschichte des schwulen schwarzen Rekruten Elegance Breton im Bootcamp der US Marines. Und gleich geht es nach Russland. Der Krieg in der Ukraine dauert an und er hat auch Auswirkungen auf das russische Kino. Die großen Hollywood-Kinos beispielsweise boykottieren Russland. Und das hat zu einem massiven Zuschauerschwund in den Kinos geführt. Angeblich mussten letztes Jahr rund 3000 russische Filmtheater schließen. Gleichzeitig läuft aber die russische Filmproduktion auf Hochtouren. Christian Berndt über das russische Kino in Kriegszeiten.
Cheburashka richtet wieder Chaos an. Das kleine Pelztier mit den Segelohren ist der Held der russischen Filmkomödie Cheburashka, die im Januar in die russischen Kinos kam. Der Film, der auf einer populären sowjetischen Kinderbuchreihe beruht, hat sich zum größten Kinoerfolg der russischen Filmgeschichte entwickelt. Unterhaltungsfilme wie dieser sollen das russische Kinogeschäft ankurbeln. 75% der russischen Kinoeinnahmen wurden vor Kriegsbeginn mit US-Blockbustern bestritten. Doch weil Hollywood Russland seit dem Ukraine-Krieg boykottiert, ist das Kinogeschäft massiv eingebrochen. Ganz verzichten muss das Publikum auf Hollywood allerdings nicht, so der Chefredakteur des Filmmagazins Science aus St. Petersburg, Vassili Stepanov.
After all, we have this piracy, because Disney left Russia.
Die Filmpiraterie blüht, die russischen Kinos zeigen mit ausdrücklicher Zustimmung der Regierung Hollywood-Filme ohne Urheberlizenz. Die Kopien kommen aus Ländern wie Kasachstan. Die illegalen Vorführungen von Hollywood-Blockbustern sichern das Überleben der russischen Kinos, aber internationales Kino läuft auch legal in Russland. Der französische Historienfilm Jean Dubarry steht gerade an der Spitze der russischen Kinocharts.
When you're talking about Arthouse Films.
Im Arthouse-Bereich, meint Stepanov, gibt es viele Beziehungen zwischen russischen Verleihen und westlichen Studios. Der riesige russische Filmmarkt war vor dem Krieg bei europäischen Verleihern begehrt und ist weiterhin lukrativ, meint die Geschäftsführerin von German Films und Russlandkennerin Simone Baumann.
Er ist ja zum Beispiel auch für deutsche Filme vor dem Krieg einer der wichtigsten Märkte gewesen, also wo sozusagen hohe Einspielergebnisse und auch hohe Summen im Release erzielt wurden. Vor allen Dingen auch Animationsfilme, also sowas wie Schule der magischen Tiere. Dann von den Arthouse-Filmen haben die Russen immer ganz gerne geguckt, so Filme von Andreas Dresen, teilweise Christian Petzold.
Und weil auf dem russischen Markt die US-Filme fehlen, wird dort im Moment viel gezahlt für europäische Filme.
Leider verkauft ein Großteil der europäischen Weltvertriebe ihre Filme nach Russland und vor allen Dingen französische Weltvertriebe verkaufen sozusagen alles. Die Deutschen verkaufen nicht so viel, aber auch die konsequentesten sind eigentlich die Briten, die so gut wie nichts verkaufen.
Aber auch die russische Filmproduktion läuft auf Hochtouren und ist vom Krieg kaum beeinträchtigt. Vor allem für russische Streaming-Portale wird, da Plattformen wie Netflix nicht mehr zugänglich sind, viel produziert.
We have in St. Petersburg simultaneously,
like alleine in St. Petersburg gibt es derzeit 40 Film- und Serienproduktionen, vor allem Komödien, Märchen und Actionfilme. In der momentanen Situation, meint Stepanov, wird vor allem unverfängliche Unterhaltung gedreht. Denn mittlerweile seien Anklagen und Verhaftungen so willkürlich, dass sich niemand mehr sicher sein könne, was gerade als politisch sagbar gilt. Abgesehen vom Krieg, meint Stepanov, ändert sich die innenpolitische Situation ständig. Es gäbe immer wieder neue absurde Zensurbestimmungen. Filmszenen würden von der Filmzensurbehörde herausgeschnitten, ohne dass ersichtlich wäre, warum. Offene politische Propaganda für den Krieg gibt es im Kino dagegen weniger, abgesehen von einigen Dokumentarfilmen.
Also die Militarisierung der Gesellschaft ist hauptsächlich durch das Fernsehen. Also den großen Anteil daran hat natürlich das Fernsehen. Fernsehen spielt in Russland eine Riesenrolle und die Kinofilme haben da eher nur flankiert.
Deshalb waren vor dem Krieg auch noch durchaus kritische Filme möglich und wurden mitunter sogar staatlich finanziert. Aber das ist jetzt vorbei. Filme brauchen, so Stepanov, ein Zertifikat, um im Kino gezeigt werden zu können. Selbst auf internationalen Festivals erfolgreiche Filme wie zuletzt My Little Night Time Secret bekommen keine Lizenz mehr fürs Kino.
Da ging es um Missbrauch in der Familie. Also ein sehr engagierter Film auch. Der konnte eben noch produziert werden. Zusagen für die Finanzierung dieser Filme, ja, die sind noch vor dem 24. Februar 2022 erfolgt. Heute würde es dafür keinen Rubel mehr geben.
Sogar der jüngste Film des wichtigsten russischen Regisseurs Alexander Sokurov bekam keine Kinolizenz. Die Regierung legt auf die früher durchaus gewünschte künstlerische Anerkennung für russische Filme auf internationalen Filmfestivals keinen Wert mehr. Russlands Kino hat jetzt neben Unterhaltung vor allem eine Aufgabe.
Also die russische Welt, die russische Idee wird sozusagen propagiert, dass Russland groß ist, das russische Imperium, dass die Russen auserwählt sind. Dann gibt es so Filme über berühmte Schachspieler, Sportler, Wissenschaftler oder so.
Beim Filmmagazin Science ist das Thema der nächsten Ausgabe dagegen ein ganz anderes.
We want to make issue about ruins, about relics.
Man möchte so Wassily Stepanow jetzt im Krieg über Ruinen, Kriegsruinen und Relikte aus der Vergangenheit sprechen. Bei Science lebt noch eine andere als die staatliche Idee von Kino.
Das russische Kino in Kriegszeiten, Christian Berndt, hat sich umgehört. In den Filmen von Ira Sachs geht es gerne mal um Beziehungen. Was langfristige Beziehungen auf die Probe stellt, von Untreue und Sucht bis hin zu Fragen rund um Geld und Immobilien, das beschäftigt den US-Regisseur immer wieder. In Filmen wie 40 Shades of Blue, Keep the Lights On oder Love is Strange. Nun kommt Passages bei uns ins Kino. Und auch hier geht's um Beziehungen im Zentrum. Thomas, ein narzisstischer Filmregisseur in Paris, großartig gespielt von Franz Rogowski. Der ist mit Martin Ben Whishaw verheiratet. Als sein Film fertig ist, feiert Thomas und verbringt die Nacht mit einer jungen Lehrerin, Agathe, gespielt von Adele Exarchopoulos. Am nächsten Tag kommt Thomas nach Hause und erzählt Martin davon. Und ja, Reue oder Scham gibt es bei ihm nicht.
Ich habe was gespürt, was ich schon lange nicht mehr gespürt habe.
Ich muss mir das nicht anhören.
Das war aufregend. Das war echt anders, Martin.
Es beginnt eine Dreiecksbeziehung, bei der sich ständig das Begehren verschiebt. Auch darüber habe ich mit dem Regisseur Ira Sachs gesprochen.
Well, to me, I think it's the tension. When you have three people in any situation who each want something that the other might have.
Mich hat die Spannung interessiert, die entsteht, wenn drei Menschen in einer Situation etwas vom anderen haben wollen. Es beginnt mit Spannung und das ist das Wichtigste für einen guten Film. Es ist wie ein Kino der Sehnsucht, ein Kino des Begehrens. Es geht um den Versuch, Dinge festzuhalten, die man nicht ganz greifen kann.
Ja, es gibt eine Spannung zwischen dem Unerreichbaren und dem Drang, etwas zu besitzen. Die Beziehungen im Film sind ständig in Bewegung. Sobald entweder Agathe oder Martin Nein zu Thomas sagen, versucht Thomas umso mehr, ihre Liebe zurückzugewinnen. Haben Sie die Faszination, etwas besitzen zu wollen, verstanden?
You know, it's a part of me that I dread in a certain way. It seems like
das ist ein Teil von mir, den ich fürchte. Die Identifikation mit Thomas als Filmemacher, als ein Mann mit Privilegien und Macht, der noch immer leidet, ist in gewisser Weise der persönlichste Teil des Films. Und ich denke, es ist wichtig, dass man die Figuren nicht als Menschen sieht, die besser sind als man selbst, sondern als Menschen, die ein Teil von einem sind. Und mit diesem Element von Thomas kann ich mich wirklich identifizieren. Auch das macht das Drama aus. Das Drama besteht aus der Distanz zwischen dem, was man hat, und dem, was man will. Und Thomas ist eine so interessante Figur. Thomas treibt dieses Drama voran und das Publikum folgt ihm.
An interesting character to sort of motivate that drama and to follow for the audience.
Thomas ist Filmregisseur. Sie zeigen ihn am Anfang beim Dreh, am Set, wie er an einer Szene arbeitet und die Leute dirigiert. Es ist seine Aufgabe, die Leute dazu zu bringen, das zu tun, was er sich als das Beste für den Film vorstellt. Inwiefern ist Ihr Film also auch eine Reflexion über die Persönlichkeit eines Regisseurs, des Regisseurs als Mensch und seine manipulative Kraft?
Well, I hope I'm a better manipulator than Thomas in a certain way.
Nun, ich hoffe, dass ich in gewisser Weise ein besserer Manipulator bin als Thomas. Was meine Arbeitsweise betrifft, so arbeite ich ganz anders als er. Er versucht wirklich jede Bewegung und jede Handlung genau zu kontrollieren. Das habe ich bei Regisseuren gesehen, auch bei solchen, die ich bewundere. Ich versuche, eine Atmosphäre der Freiheit zu schaffen. Ich probe absichtlich nicht mit meinen Schauspielern, bevor ich drehe. Wir sprechen viel darüber, was sie anziehen, und ich gebe ihnen das Drehbuch. Aber ich möchte nicht, dass sie den Text schon vor Drehbeginn laut sprechen, denn auf diese Weise gibt es die Möglichkeit, ihn im Moment des Drehs zu entdecken. Für mich ist es ein Film der Entdeckung. Die Entdeckung dessen, was zwischen den Figuren, aber auch zwischen den Schauspielern passiert. Deshalb habe ich mich zum Beispiel von den Filmen von John Cassavetes inspirieren lassen. Am Set herrschte bei ihm immer Gefahr. Und ich glaube, das war auch bei den Dreharbeiten zu Passages so.
Die Beziehung zwischen Thomas und seiner Crew sowie seine persönlichen Beziehungen sind so vielschichtig. Daher nochmal die Frage, inwiefern ist der Film Ihrer Meinung nach auch eine Reflexion über das Wesen eines Regisseurs?
Well, I hope it's in a way a visual example to myself of the inability to control. And I think of that particularly actually as a parent.
Ich hoffe, es ist ein anschauliches Beispiel für die Unmöglichkeit der Kontrolle. Und dabei denke ich mehr an mich als Elternteil. Ich bin besser darin geworden, nicht das Leben meines Mannes zu kontrollieren. Aber wir haben 2 Elfjährige. Und es war für mich wirklich wichtig zu verstehen, dass meine Kinder nicht meine Schauspieler sind. Wenn man bei einem Film Regie führt, gewöhnt man sich irgendwann daran, dass die Leute tun, was man sagt. Thomas und Martin sprechen auch über das Thema und Martin, gespielt von Ben Whishaw, sagt, so bist du immer, wenn du einen Film fertig gemacht hast. Und ich glaube, das liegt daran, dass man sich daran gewöhnt, dass die eigenen Worte direkt und sofort Wirkung zeigen. Interessant ist, dass sich die Machtverhältnisse im Film sehr schnell verschieben. Thomas verlässt seinen Mann Martin und Martin interessiert sich für einen anderen Mann. Und wer hat dann plötzlich die Macht? Ich mag an der Rolle von Agathe, dass sie in dieser Situation als Opfer hätte gelten können, aber man sieht immer ihre Stärke. Sie hat auf eine andere Art und Weise Macht.
Der Film spielt in Paris, einer Stadt, in der über die Jahrzehnte so viele Liebesfilme, Liebesdramen gespielt haben. Wie wollten Sie diesem Umstand Rechnung tragen?
You know, in 1986 I lived in Paris. I was 20 years old. I didn't speak French very well. I didn't have very many friends. I ended up going to the movie 2 or 3 times a day.
1986 habe ich in Paris gelebt. Da war ich 20 Jahre alt. Ich sprach nicht sehr gut Französisch und hatte nicht viele Freunde. Am Ende bin ich 2 bis 3 Mal am Tag ins Kino gegangen und habe innerhalb von 3 Monaten 197 Filme gesehen. Das hat mein Leben verändert. Ich habe dort französischsprachige Filmemacher entdeckt, wie Maurice Pialat, François Truffaut, Chantal Ackermann, Jean Renoir. Aber ich habe auch Vincent Minnelli und John Ford entdeckt. Paris war ein wichtiger Ort für mich. Als ich Passages in Paris gedreht habe, habe ich mir erlaubt, frei mit Referenzen umzugehen. Es gibt also eine Szene, in der Agathe und Thomas ein Lied auf einem Plattenspieler hören und Agathe singt das Lied. Eine solche Szene gibt es auch in Die Mama und die Hure von Jean Eustache. Und ich habe der Inspiration nicht widerstanden. Man kann es auch Diebstahl nennen, aber ja, eben auch Inspiration. Und ich ließ mich in dieser filmischen Welt auf eine Weise treiben, die sich sehr frei anfühlte. Diese Filme sind auch wirklich Teil meines Lebens, Teil meiner Familie. Es war also eine Art ganzheitliche Erfahrung. Those films are also really part of my life. They're part of my imagination, they're part of my family in a certain way.
So it was kind of a complete experience. Wir sehen Paris, wenn Thomas, gespielt von Franz Rogowski, beispielsweise Fahrrad fährt. Das hat dann bei ihm etwas Tänzerisches. Rogowski ist ja ein sehr körperlicher Schauspieler. In Passages unterstreichen Sie diese Körperlichkeit auch durch seine häufig bauchfreien oder durchsichtigen Oberteile. Welche zusätzlichen Schichten einer Persönlichkeit kann ein körperlicher Schauspieler wie er einer Rolle Ihrer Meinung nach hinzufügen?
Well, I think of Franz as a form of pure cinema.
Nun, für mich ist Franz eine Form des reinen Kinos. Ich habe ihn zuerst in Michael Haneke's Happy End gesehen. Darin gibt es eine Karaoke-Performance seiner Figur. Er singt Chandelier von Sia. Für mich ist das wie eine Kombination aus Buster Keaton und Gabo. Er sieht sich selbst als Schauspieler als eine Art Skulptur. Für ihn ist es wichtig, wie sein Körper Emotionen, Gefühle und eine Geschichte vermittelt. Es macht darüber auch viel Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Denn Franz und ich streiten beide gerne. Er ist niemand, der Konflikten aus dem Weg geht, was mir gefällt, weil ich das auch nicht tue.
Man sieht die harte Arbeit, die dahinter steckt, aber gleichzeitig wirkt es so mühelos. Es geht im Film ja um eine Dreiecksbeziehung zwischen zwei Männern und einem Mann und einer Frau. Die Tatsache, dass Thomas Sex mit einem Mann und mit einer Frau hat, wird nicht ein einziges Mal thematisiert. Für die drei scheinen Fragen von sexueller Identität nicht bzw. nicht mehr relevant zu sein. Sie, Ira Sachs, haben viele Filme über queere Liebe gedreht. Haben Sie das Gefühl, dass sich die Art, queere Geschichten zu erzählen, im Laufe der Jahre verändert hat? Für Sie, aber auch ganz allgemein?
Well, I think in this case, what you're describing, yes, to the extent that when I wrote the film as a 57-year-old gay man.
Ich denke, in diesem Fall ist es so, wie Sie es beschreiben. Ja, als ich den Film als 57-jähriger schwuler Mann geschrieben habe, sagten viele Leute, die das Drehbuch gelesen haben, wie willst du Thomas dazu bringen, mit einer Frau zu schlafen? Das ist völlig unmöglich. Das waren Kommentare von Menschen aus einer Generation, die sich die Dinge sehr fix vorstellen. Interessant war es, einen Film mit einer Generation zu machen, die jünger ist als ich. Und bei der das nicht der Fall ist. Der Film lässt nicht zu, dass die Figuren Fragen der Identität artikulieren. Das ist einfach nicht die Sprache dieser Leute und ihres Milieus und auch nicht die der Schauspieler. Ich denke also, das ist eine Form von Fortschritt. Andererseits sehe ich nicht überall Fortschritt. Wenn ich mich inspirieren lassen will und die Erlaubnis haben will, bestimmte Bilder zu schaffen, die sich sehr frei anfühlen, muss ich bei Filmemachern wie Chantal Ackermann oder Fassbinder oder Pasolini suchen. Ich muss in eine Zeit zurückgehen, in der es weniger Unterdrückung in Bezug auf Filmbilder gab. Ich glaube, dass im Zeitalter der Globalisierung das Menschliche im Kino verschwindet. Und ich wollte mit diesem Film einen sehr menschlichen Film machen.
There is a kind of disappearance of the human in cinema. And this film, I wanted to make a very human film.
Thank you so much.
Thank you. What a pleasure.
Der Regisseur Ira Sachs über seinen neuen Film Passages. Der kommt am Donnerstag ins Kino und ist dann später auch auf der Plattform Movie zu sehen. Sophia, der Tod und ich, das ist eine neue Komödie mit Dimitri Schad, Anna-Maria Mühe und Marc Hosemann. Und sie kommt am Donnerstag ins Kino. Es beginnt damit, dass es bei Rainer an der Tür klingelt.
Kann ich helfen?
Eigentlich können Sie mir nicht helfen. Ich bin ja tot und Sie müssen jetzt mitkommen.
Ah, ja, dann warten Sie kurz. Ich packe schnell meine Sachen und bin gleich da.
Einer der Humorvollen. Noch nie gehört den Witz. Sie haben jetzt 3 Minuten Zeit, um über alles nachzudenken. Wenn Sie jemanden anrufen oder schreien, sterben Sie sofort.
Was bist du für ein kaputtes Schwein, Alter?
Tja, der Tod lässt sich natürlich nicht so leicht abwimmeln, aber die Pläne kommen durcheinander, als plötzlich Sophia, nämlich Rainers Ex-Freundin, vor der Tür steht. Der Tod hat ein bisschen vergeigt, Rainer kommt davon, hat aber eigentlich nur etwas Zeit gewonnen und findet sich dann wieder zwischen der Verweigerung, den Tod anzuerkennen und dem Wunsch, noch etwas aufzuräumen in seinem Leben. Regie geführt hat Charlie Hübner. Nach dem Dokumentarfilm Wildes Herz über die Punkband Feine Sahne Fischfilet ist Sophia, der Tod und ich jetzt das Spielfilmdebüt für den Schauspieler, der seit 35 Jahren auf Bühnen und im Film spielt, viele Jahre auch als Ermittler im Rostocker Polizeiruf. Wie der Wunsch in ihm herangereift ist, die Rollen zu wechseln und hinter die Kamera zu treten, davon hat Charlie Hübner am Anfang im Gespräch erzählt.
Ich bin jetzt vor kurzem umgezogen und dann habe ich meine ganzen Bücher von früher auch, guckt man ja, man nimmt man die jetzt wieder weiter mit auf dem langen Lebensweg. Und dann stieß ich auf ein Notizbuch, das war so aus 92, Regiekonzepte fürs Theater damals, Ödipus, Antigone, Egmont, Götz von Berlichingen, diese ganzen Dinge, also noch vorm Studium. Dann dachte ich, ach guck mal, das Regiethema war ja schon da. Ich hatte das richtig ausgeblendet. Und dann war es eigentlich für mich kein Thema, weil ich den Weg der RegisseurInnen heutzutage wirklich mühsam finde. Und als Spieler ja auch jetzt nicht, also ich durfte ja immer was ausprobieren, sodass sich das einfach nicht stellte. Und dann kam Wildes Herz, das kam ja von außen, die Doku. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist ein anderes inneres Gefühl, eine Sache zu sortieren und nochmal auch zu einem Thema sich jenseits des Spielens zu verhalten, auch mal die Perspektive höher zu hängen. Und dann kam von der DCM eben der Vorschlag, die hatten den Eindruck, nach den 4, 5 Filmen, die wir gemacht hatten, vielleicht kann er das ja auch. So, und dann haben die mir diesen Text vorgeschlagen, den ich lesen wollte. Und als ich mir das dann vorstellte, dass wir in einem deutschen Film sitzen, wo zwei Typen behaupten, sie sind der Tod, und du hast eine Hauptfigur, die gar kein Ziel hat, sondern eher sich verweigern will, und du hast eine Frau, die die Ex ist, aber eigentlich voller Liebe glüht, und du hast eine Mutter, die wahnsinnig sympathisch ist, aber die ganze Zeit schlecht gemacht wird, das ist unmöglich, dafür werden wir kein Geld kriegen, das machen wir. Das hat dann echt gedauert mit der Kohle und auch so das Drehbuch in so eine unruhige Waage zu kriegen. Es musste in die Mitte kommen, aber es sollte immer unruhig bleiben, schräg bleiben. Und jetzt sind wir fertig damit.
Also gleich erstmal die Latte ganz hochgelegt, erstmal eine ordentliche Herausforderung geschaffen. Der Film basiert ja auf dem Debütroman von Thees Uhlmann. Es geht um den Tod und in der Fiktion kann man ja nun famos fabulieren. Im Kino muss man ja Bilder finden. Also wie schwer war es, den Tod zu inszenieren?
Also für mich war es beim Lesen so, ich habe das Buch damals angefangen, den Roman von Thees Uhlmann, und dachte, das ist Marx Brothers. Das ist eigentlich das Prinzip von Marx Brothers, also die pure Clownerie im Frack. Dann haben wir vor 6 Jahren das erste Casting gemacht. Marc Hosemann kam aus einer Faustvorstellung an der Volksbühne ins Casting, weil wir sozusagen gegenüber waren im Castingbüro, und spielte in diesem Anzug, der jetzt auch im Film, den er da anhat, das Casting. Und dann dachte ich, ja, das ist Marx Brothers, okay.
Da hat er auch den Mephisto gespielt.
Genau, da hat er eben auch den Mephisto gespielt und hat eben diese Mischung aus Schalk, Kind, Dämon. Dafür steht Marc E. in seiner ganzen Theaterarbeit. Und dann dachte ich, das wäre, auch weil wir ja auch befreundet sind, ein tolles Geschenk, wenn wir es schaffen können, dass Marc im Film das einmal auch jenseits des Theaters erzählen darf. So, aber für mich war klar, der Tod ist nicht der Schreckenssensenmann. Weil der Tod ist Teil von uns. Wenn wir jetzt mal jetzt aufhören, uns mit dieser Angst zu befassen, sondern einfach sagen, wir beide wissen, jetzt wo wir hier sitzen, wir beide wissen, wir werden sterben. Das ist einfach gesetzt. Das ist die einzige Verabredung, die klar ist. Und wie stellst du dir das denn vor? Und dann denke ich mir, wenn es mein Tod ist, muss er irgendwie, also auf jeden Fall eine Ahnung von mir sein. Und dann wird er Teile meines Gemüts auch in sich haben. So, das ist ja einfach dieses Upside Down bei Stranger Things. Und dann dachte ich, okay, dann müssen wir auf jeden Fall jetzt nicht nur über Dämonen und Horror und so nachdenken, sondern eigentlich, und das ist eben auch Thees Uhlmann mit seiner ganzen Art von Ironie, dieses Lässige, wir müssen den Tod lässig erzählen und Slapstick. Also das war so dann die Aufgabe, lässig und Marx Brothers. Und dann war ich froh, dass Marc da war.
Lässig, Marx Brothers, haben denn da irgendwelche anderen Personifizierungen von Tod in der Filmgeschichte irgendeine Rolle gespielt? Also da gibt es ja durchaus berühmte Vorbilder oder Vorläufer wie das Siebte Siegel von Ingmar Bergman oder der Müde Tod von Fritz Lang oder auch den Sensenmann in Deconstructing Harry von Woody Allen. Haben Sie sich damit auseinandergesetzt? Hat das irgendeine Rolle gespielt?
Ja, natürlich. Alle geguckt, auch Dogma nochmal mit Ben Affleck und Matt Damon, und immer gemerkt, alles super, alle gut, aber es brauchen wir nicht. Für mich war von vornherein klar, ich werde jetzt nicht Thesens Stoff nehmen und daraus irgendwie so eine ganz eigene Nummer machen, dass das dann alles düster und in Stahl ist oder alles auf irgendeiner Sahara-Oase spielt und das ist alles nur noch in deinem Kopf spielt, aber eigentlich alles da. Hätte man auch machen können, wäre dann eine sogenannte Vision eines visionären Regisseurs. Das fand ich überhaupt nicht richtig, weil dann brauchen wir Thees Buch nicht nehmen. Mir war schon wichtig, dass ich versuche, das zu übersetzen, was Thees da als Schrift formuliert hat, dass man dafür Bilder findet. Und dann war klar, auch wenn du das Buch dir anguckst, wie der Cartoonist das gezeichnet hat, dass der sieht eigentlich aus wie so ein Bestatter von um die Ecke. Aber Siebte Siegel war nochmal total eindrücklich und da haben wir gemerkt, ist ein anderer Film, ist auch eine andere Tonart. Und so ging es eigentlich auch bei Woody Allen. Es ist eben nicht diese amerikanische Comedy, die trägt nur eine halbe Stunde bei dem Stoff. Dann müssten wir viel mehr, wir bräuchten einen B-Plot, wir müssten viel mehr die Situationskomik anders anzünden. Das ist eben viel unlässiger als Thesens Stoff. Und dann haben wir gesagt, nee, die Luft, dieses Lockere, das brauchst. Und da brauchst du einen Tod, der einfach mit Effekten arbeitet. Und da brauchst du eben einen Schauspieler, der das kann.
Nun sind Sie ja, wie gesagt, eben in die andere Rolle geschlüpft und mussten Regie führen bei Ihren Schauspielkollegen, gerade wenn es um Comedy geht. Und da gibt es ja durchaus auch Slapstick-Momente, wenn der Tod gegen den Tod kämpft und so weiter. Welche Vorteile hat es, dass Sie verstanden haben, wie Schauspieler ticken, aber welche Herausforderungen hat es dann auch geboten, dass man plötzlich merkte, oh, ist vielleicht was anderes als Schauspieler mal Regisseuren zuzugucken oder dann aber mal selber in der Position zu sein?
Also meine Spielerfahrung mit den Regiekräften, die ich toll fand und wo ich auch als Spieler am meisten froh war mit der Arbeit und dem Ergebnis. So Karin Henkel, Karin Bayer, Frank Castorf im Theater, Studio Braun, Matti Geschenek, Stuber, Dresen. Was alle eint, Gosch im Theater auch, war, dass die erstmal echt eine lange Leine lassen. Schauspieler sind eine tolle Kindergartengruppe, wo jedes Kind hat so seinen eigenen Spleen. Ich ja auch. Und jeder kommt aus einer anderen Umdrehung. Manche gehen mit dem ganzen Herz rein, andere kommen total aus der Analyse. Wieder einer muss sozusagen sich erstmal spüren, körperlich, was viel zu groß ist für einen Film, aber um überhaupt den Raum zu verstehen, um sich auch so. Und dann habe ich allen Abteilungen gesagt, macht die mal nebenbei, immer drehfertig. Und dann habe ich gesagt, okay, wir proben und haben aber gedreht immer schon. Weil das ist wie wenn alle gemeinsam Hand in Hand von der Klippe ins Meer springen. Und dadurch hast du sofort die Szene kennengelernt. In der Mitte von dem, was dann passierte, diese Konstellation von Menschen interpretiert diese Szene so. Ist das richtig? Ist das Thees? Ist das Hübner? Und dann kannst du korrigieren. Aber dadurch waren wir relativ früh in so einem Lauf. Und dadurch habe ich ich musste nie intervenieren oder hart eingreifen. Und dadurch habe ich das jetzt als total tolle Arbeit erlebt.
Also heißt es, Sie haben die erstmal machen lassen? Also wo kam dann Ihre Vision mit rein, dass Sie gesagt haben, also so stelle ich mir das vor, aber ich lasse sie trotzdem erstmal laufen?
Ich leide als Spieler immer darunter, wenn ich zu viel Information kriege auf einmal. Und ich kriegte mit bei Marc, war ganz früh klar, der hat für sich irgendeinen Plan. Und ich dachte, den rühre ich jetzt nicht an. Und wenn der einen Plan hat, ist doch gut. Bei Dimitri haben wir irgendwann festgestellt, Dimitri kennt diese ganze Welt, aus der Thees kommt, also jetzt musikalisch, diese ganze, der kommt aus einer ganz anderen Welt, der ist Hip-Hop geprägt, der ist eine Generation hinter uns, Fanta 4, Torch, Eminem, da geht es viel mehr um Sprache, also Musikalität ist eine ganz andere, Lässigkeit wird da ganz anders verstanden. Dann habe ich ihm Faber geschickt, den Schweizer Musiker, und sozusagen diese Auren vermitteln wollen, dass er so weiß, das ist die Welt, in der wir das sehen. War aber froh, dass das total kontra ist, weil das ist die Figur. Der verweigert sich. Und das Schwierige an der Rolle ist, er ist der Held und gleichzeitig der Antagonist. Er ist sein eigenes Problem, weil der Kasperle kann machen, was er will. Also ich habe die beiden wichtigsten Hauptfiguren in einer Figur, die nicht handeln will. Das ist handwerklicher Kram, aber das ist das Schwierige an der Figur. Und da war ich froh, dass Dimitri, der schreibt ja auch selber, dass der so pleatsch ist. Ich dachte, okay, da muss ich eher gucken, wo sind dann die emotionalen Momente, weil mir ist es wichtig, dass der zynisch bleibt. Und bei Anna war einfach die Hoffnung, dass sie Bock hat auf so eine Göre, so Berliner Göre, dass die Tür aufgeht und sagt, du hast es wieder so. Weil so hat das geschrieben. Und Anna hat gesagt, ich will nur das spielen. Das war natürlich toll, weil die sich da so abgeholt fühlte als Person, wie sie selber ist.
Und nochmal speziell, wenn es um die Comedy-Elemente geht, da geht es ja auch viel um Timing und vielleicht ja was, was man als Schauspieler in der Situation selber gar nicht unbedingt so sehen kann. Wie waren da die Herausforderungen oder wie sind Sie da vorgegangen?
Also es gab eine Leseprobe, so anderthalb Jahre vor Dreh, wo ich eben gesagt habe, wir lesen das jetzt einmal auf Comedy. Alles, also alles auf Anschluss. Dab, 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 also Lady Kracher oder so. Irgendwie Sketchkultur. Und nach 25 Minuten habe ich gesagt, Leute, das trägt nicht. Wir müssen auf jeden Fall in die Gefühle rein. Sonst unterlaufen wir das Thema. Dann ist das besser, wir machen so Sketche wie Monty Python. Also orientieren uns eher daran. Bloß das ist eine andere Geschichte. Hier geht es am Ende schon dahin, dass ein versteinertes Herz sozusagen, ein erkaltetes Herz, Emotionen entdeckt, kurz vorm Sterben. Dass die Reise eigentlich deswegen stattfindet, dass der nochmal empfinden lernt. Dass aber auch Sophia aus ihrer Verhärtung raustritt und nicht sich mit einer Trennung zufrieden gibt, sondern sagt, ich liebe dich wirklich. Also auch da öffnet sich das jetzt. Auf einmal merkst du, bei der Mutter geht es auch um Empfinden. Das heißt, wir müssen einen Film erzählen, wo am Anfang alles sehr normiert ist und steif und durchaus auch lustig. Aber wenn der Tod sagt, ich nehme dich jetzt mit, das ist gruselig. Also müssen wir es gruselig erzählen. Im Buch ist das Kapitel am Ende der großen ersten Szene auch ganz ernst, wenn er sagt, ich weiß nicht, wie sie sterben, woanders anfühlt. Bei mir fühlt es sich so an. Und dann kommt ein ganz ernster Moment. Und dann dachte ich mir, das müssen wir einfach so machen. Auch wenn damit diese wohlfühlige mit den Zeugen Jehovas schon wieder kaputt ist. Aber das ist die Geschichte. Die Geschichte zwingt uns, in mehrere Fahrwasser reinzurutschen, so.
Jetzt sitzen wir hier, der Film ist fertig. Ist das jetzt für Sie der Beginn einer zweiten Karriere?
Das liegt ja jetzt nie nur in meinen Händen.
Wenn es nach Ihnen ginge.
Ja, ich habe total Freude dran. Ich habe so eine Figur in mir installiert, der immer sagt, ich hoffe, dass du keinen Spaß daran haben wirst. Ich hoffe, dass du froh bist, wenn diese Arbeit vorbei ist. Und ich habe den wirklich oft befragt, gesagt, ne, jetzt ist er. Aber er sagt, ich habe keine Chance, du hast Spaß daran. Du hast Blut geleckt und viel Glück auf der Reise, mein lieber Charlie Hübner.
Sophia, der Tod und ich, das ist das Spielfilmdebüt von Charlie Hübner. Es kommt am Donnerstag bei uns ins Kino. Gibt es so etwas wie eine jüdische Filmgeschichte in Deutschland? Und wenn ja, wie lässt sich diese am besten beschreiben? Eine aktuelle Ausstellung im Jüdischen Museum in Frankfurt am Main und eine neue Studie in der Schriftenreihe der DEFA-Stiftung widmen sich gerade diesem Thema, einmal aus einer westdeutschen und einmal aus einer ostdeutschen Perspektive. Welche neuen Erkenntnisse es dabei gibt, darüber spreche ich jetzt mit dem Filmhistoriker Andreas Kötzing. Ja, wie nähern sich denn die Ausstellung in Frankfurt und die neue Studie zur Darstellung jüdischer Erfahrung im DEFA-Film diesem ja doch sehr komplexen Thema?
Also die Ausstellung Eingeblendet, Ausgeblendet im Jüdischen Museum in Frankfurt, die verfolgt eher einen akteurszentrierten Ansatz, würde ich mal sagen. Also da stehen vor allem Schauspielerinnen, Produzenten, Regisseure, aber auch Filmschaffende aus dem Bereich des Fernsehens im Mittelpunkt mit einer jüdischen Biografie, die sozusagen sehr, sehr stark über den biografischen Schwerpunkt auch betrachtet werden. Und auf der anderen Seite die von dir erwähnte Arbeit von Lisa Schoß, von verschiedenen Standpunkten heißt das Buch, Jüdische Erfahrungen im DDR-Film, die fokussiert natürlich auch ein wenig auf die Akteure, aber daneben auch sehr stark auf die Inhalte der Filme in der DDR, in der auf eine irgendeine Art und Weise jüdische Themen angesprochen worden sind. Das ist ein sehr, sehr breites Spektrum. Die Studie hat über 600 Seiten und da merkt man schon, mit was für einem vielschichtigen Thema man es hier zu tun hat. Und ich sehe beides so ein bisschen als Versuche einer komplexen Darstellung, wo es darum geht, gar nicht etwas zu verengen auf bestimmte Thesen, sondern eher die Vielschichtigkeit des jüdischen Filmschaffens in Deutschland, Ost und West aufzuzeigen. Dieses Thema scheint momentan einfach eine gewisse große Konjunktur und große Nachfrage zu haben.
Beide Ansätze haben wahrscheinlich Vorzüge und auch Herausforderungen. Welcher Ansatz ist denn Ihrer Meinung nach der vielversprechendere? Also die Perspektive der Akteure oder der inhaltliche Blick auf die Filme?
Ich weiß gar nicht, ob ich das unbedingt gegeneinander ausspielen würde, zumal es da in der Tat Vor- und Nachteile gibt und natürlich auch große Überschneidungen zwischen den Akteuren und den Themen, die in den Filmen verhandelt werden. Beide Ansätze haben für mich gesehen auch immer so kleine Probleme, weil es natürlich ein grundsätzliches Problem gibt, wie definiere ich denn, was genau ein jüdischer Schauspieler ist oder was ein jüdisches Thema ist, das in einem Film verhandelt wird, jenseits, sage ich mal, ganz expliziter Thematisierungen wie den Holocaust oder die Verfolgung der jüdischen Bevölkerung in der NS-Zeit. Und wie vermeidet man dabei auch Fremdzuschreibungen? Ne? Denn von den ursprünglichen Akteuren weiß man ja manchmal gar nicht, ob sie tatsächlich sich jetzt primär über ihre jüdische Herkunft identifiziert haben oder ob diese Religion in ihrem Leben vielleicht gar keine so zentrale Rolle gespielt hat. Und das ist dann schon eine Herausforderung, da immer genau zu schauen, was ist damit thematisch jetzt eigentlich wirklich gemeint und wie kann man das auch trennscharf von anderen Entwicklungen betrachten.
Wie gehen denn die Ausstellung und die Studie mit diesem Problem um?
Diese Ambivalenz, die ich beschrieben habe, wird sehr offen thematisiert. Man sagt sehr deutlich, dass man das nicht auf einen bestimmten Begriff oder auf eine bestimmte Definition reduzieren kann, sondern dass es darum geht, die Vielschichtigkeit aufzuzeigen. Und da werden dann natürlich auch unterschiedliche Erfahrungen sehr gut spürbar. In der Ausstellung zum Beispiel, wenn so verschiedene Biografien von Schauspielerinnen oder Schauspielern gegeneinander gestellt werden. Auf der einen Seite jemand wie Peter Lorre, der aus dem Exil in die Bundesrepublik zurückgekommen ist und mit Der Verlorene seinen ersten und einzigen Film als Regisseur realisiert hat und dann aber einen großen Flop erlebt hat beim Publikum und wieder zurückgegangen ist, keinen Anschluss gefunden hat im westdeutschen Filmwesen und auf daneben dann jemand wie Lilli Palmer zum Beispiel, eine große Schauspielerin, die ebenfalls wegen ihrer jüdischen Herkunft Deutschland verlassen musste und dann aus dem Exil zurückgekommen ist und eine große Karriere macht und auch in der Bundesrepublik zu einem großen Filmstar geworden ist. Also anhand solcher Beispiele sieht man, wie sich dann eben auch diese Ambivalenz aufzeigen lässt und man versucht sowohl in der Ausstellung als auch dieser Schoß in ihrer Studie eigentlich zu vermeiden, das jetzt irgendwie auf eine bestimmte These herunterzubrechen und zu sagen, das macht jetzt das spezifisch Jüdische in der Filmgeschichte aus.
Es fällt ja auf, dass es in beiden immer noch so eine getrennte Ost-West-Perspektive ist. Einerseits die westliche Geschichte nach 45, andererseits die filmische Entwicklung in der DDR. Woran liegt es denn Ihrer Meinung nach, dass wir es gerade bei diesem Thema noch immer mit einer getrennten Wahrnehmung zwischen Ost und West zu tun haben?
Ja, das ist eine gute Frage. Also die Herausforderung ist natürlich immer groß, das gemeinsam zu betrachten. Es setzt auch eine doppelte Recherche voraus, wo man immer die unterschiedlichen Prozesse der Filmherstellung in der Bundesrepublik und in der DDR mitdenken muss. Außerdem war auch die Situation der Jüdinnen und Juden in der DDR und in der Bundesrepublik sehr unterschiedlich. Aber ich finde natürlich trotzdem, dass dieser inhärente Vergleich eigentlich immer mitschwingt. Indirekt ist immer so ein bisschen die Bundesrepublik als Vergleichsfläche oder die DDR auf der anderen Seite mit dabei, ohne dass es ausdrücklich beschrieben wird. Es schwingt mit. Und ich finde es eigentlich fast ein bisschen schade, dass es wieder so eine Ost-West-Trennung ist. Denn dieses Plädoyer für eine gesamtdeutsche Filmgeschichte, das gibt es ja schon seit langem, seit 10, 12, 15 Jahren haben das auch verschiedene Autoren probiert. So ein bisschen passiert das auch, ne? Also Lisa Schoß hat zum Beispiel auch einen Beitrag für diesen Ausstellungskatalog geschrieben, wo so Aspekte aus der DDR beleuchtet werden. Aber es sind eher Ansätze. Und ich finde, da ist eine Lücke greifbar, die eigentlich in Zukunft auch noch stärker geschlossen werden muss. Denn wir müssen eigentlich wegkommen davon, den DEFA-Film oder das DDR-Filmwesen isoliert zu betrachten oder umgekehrt nur auf die Filmentwicklung in der Bundesrepublik zu schauen. Wir sollten eigentlich mittlerweile an einem Punkt sein, wo das eine Selbstverständlichkeit ist, dass diese beiden Entwicklungen als eine gesamtdeutsche Filmgeschichte betrachtet werden.
Andreas Kötzing über jüdische Filmgeschichte aus ost- und westdeutscher Perspektive. Die erwähnte Ausstellung im Jüdischen Museum in Frankfurt am Main heißt Ausgeblendet, eingeblendet, eine jüdische Filmgeschichte der Bundesrepublik und läuft noch bis zum 14. Januar 2024. Das auch erwähnte Buch von Lisa Schoß hat den Titel Von verschiedenen Standpunkten die Darstellung jüdischer Erfahrung im Film der DDR. Und ab dem 8. September wird übrigens auch eine Ausstellung über jüdische Erfahrung in der DDR im Jüdischen Museum in Berlin eröffnet. Auch dort wird Filmgeschichte eine Rolle spielen. Es ist seine eigene Geschichte, die Alleghanz Bratton in seinem gefeierten Spielfilmdebüt The Inspection erzählt. Von der Mutter verstoßen, landet er auf der Straße und heuert schließlich in einem Bootcamp an.
Ich werde euch brechen. Versprochen. Ich bin der Albtraum, der euch nachts nicht mehr schlafen lässt. Ihr werdet euch immer wieder fragen, verdammte Scheiße, hasst mich dieser Wichser? Ja, ich hasse Rekruten. Und ich liebe Marines.
Die Herausforderung, Alleghanz ist schwarz und schwul. Die US-Armee scheint da erstmal nicht der naheliegendste Ort zu sein, um Liebe und Anerkennung zu bekommen. Broadway-Star Jeremy Pope spielt den Protagonisten. Im Film heißt er Alice French. Und er trägt maßgeblich auch dazu bei, dass The Inspection ein bewegendes Drama geworden ist, das viel über Männlichkeitsbilder erzählt. Ich hatte die Gelegenheit, mich mit Alleghanz Bratton zu unterhalten.
This is your feature.
Dies ist ihr Spielfilmdebüt. Es ist eine sehr persönliche Geschichte, ihre Geschichte. Und sie hat letztes Jahr auf dem Filmfestival in Toronto Weltpremiere gefeiert. Wie nervös waren Sie, ihre Geschichte auf der großen Leinwand vor einem Publikum zu sehen?
Oh yeah, our Toronto screening. It was all the emotions. I mean, it was amazing, but it was also quite disorienting because it went from.
Ach ja, die Vorführung in Toronto. Das waren so viele Emotionen. Es war erstaunlich, aber auch ziemlich verwirrend. Es ist ja ein Debütfilm, ein Arthouse-Film, ein Low-Budget-Film. Und wir hatten definitiv nicht das Gefühl, dass wir berühmt sind. Und dann sind wir nach Toronto gefahren und Martin Scorsese wollte mit mir sprechen und Steven Spielberg. Tilda Swinton hat meine Nummer in ihrem Telefon gespeichert. Ich habe Jessica Chastain und Brandon Fraser getroffen. So wurde aus den Außenseitern, die in der Hitze von Mississippi versuchten, einen Film zu drehen, plötzlich ein glamouröser Trupp. Wir wurden zu Stars auf dem roten Teppich.
We're dirty, sweaty, muddy in the heat of Mississippi too. We're glamorous red carpet stars all overnight.
Something vielleicht etwas, an das man sich gewöhnen kann. Zum Film. Es ist, wie gesagt, hauptsächlich Ihre Geschichte. Sie haben 5 Jahre lang bei den US Marines gedient, von 2005 bis 2010. Aber Sie haben sich im Film auf das Training, auf die Zeit im Bootcamp konzentriert. Warum?
I chose boot camp as the focus of the story because when I went into boot camp, I arrived at the lowest point in my life. I had spent 10 years homeless from the ages of 16 to 25.
Weil ich ganz tief gesunken war, als ich ins Bootcamp gegangen bin. Ich war 10 Jahre lang obdachlos, von 16 bis 25. Ich fühlte mich wertlos und nutzlos. Mit 25 bin ich dann zu den Marines und im Bootcamp hatte ich Glück. Mein Ausbilder hat mich daran erinnert, dass mein Leben einen Sinn hat. Ich hatte die Verantwortung, die Marines zu schützen. Und ich hatte das Gefühl, dass dieses bisschen Vertrauen etwas war, woran ich mich festhalten konnte.
Und
ich dachte mir, dass es jetzt ein guter Zeitpunkt ist, die Welt daran zu erinnern, dass wir Menschen sind. Alles ist so polarisiert. Die USA sind in links und rechts gespalten, in blau und rot, konservativ und liberal. Die beiden Seiten schreien sich über ihre Unterschiede hinweg an. Ich halte es für unsere Verantwortung, dass wir füreinander da sind, unabhängig von unserer politischen Zugehörigkeit, unserem Geschlecht oder unserer Hautfarbe. Und es ging noch um etwas anderes. Der Hauptdarsteller meldet sich genau wie ich und denkt, dass er aufgrund seiner Homosexualität ein schwacher Mann ist. Als er dann zum Marine Corps kommt, merkt er, dass alle mit ihrer Männlichkeit hadern und sich fragen, was es heißt, ein echter Marine zu sein. Das Bootcamp war also ein Crashkurs in männlicher Kultur, das Harvard der Maskulinität.
Im Nachhinein ergibt es auch Sinn und trotzdem scheint es eine krasse Entscheidung, dass sie sich dem ausgesetzt haben, einschließlich eben dieses Crashkurses in Männlichkeit. Warum haben sie das gemacht?
Well, I mean, there's a few reasons. You know, when I joined, I was at a homeless shelter and I called my mother up and I asked her to come back and she was like, are you still gay? And I'm like, well, of course, I'm still gay.
Dafür gibt es mehrere Gründe. Bevor ich eintrat, lebte ich in einem Obdachlosenheim. Ich hatte meine Mutter angerufen und sie gebeten, dass ich nach Hause kommen kann. Sie fragte mich, bist du immer noch schwul? Und ich habe geantwortet, natürlich bin ich noch schwul. Sie sagte, warum gehst du nicht zum Militär? Das hat mich sehr verletzt. Es war für mich so, als ob sie sagte, lieber lasse ich dich in die Luft jagen, als dass du in meinem Haus schwul bist. Ich bin in die Unterkunft zurückgegangen und mir fiel auf, dass die meisten Männer seit 20 oder 30 Jahren dort leben. Und da wurde mir klar, ich wollte nicht die gleiche Zukunft haben. Es war die Zeit des Golfkriegs. Die Rekrutierer gingen überall dorthin, wo es verlorene Seelen gab. Sie kamen auch zu uns ins Heim. Ich sah den Rekrutierer an und sagte, wenn ich in dieser Uniform nur halb so gut aussehe wie Sie, dann melden Sie mich an. Ich glaube, für mich war Männlichkeit eine Form von Währung und eine Sprache. Die Macht, die Männer teilen, teilen sie in diesen homosozialen Räumen. Und ich war von diesen Orten immer ausgeschlossen. Ich meine, mein Vorname ist Elegance. Alle Menschen wussten, dass ich schwarz und schwul bin, bevor sie mich überhaupt getroffen haben. Deswegen wurde das Marine Corps zu einem Ort, an dem ich von dieser patriarchalischen Unterhaltung nicht ausgeschlossen werden konnte. Ich habe auf extremste Weise eine Sprache gelernt, die mir bis zu dem Zeitpunkt verwehrt worden war.
Sie zeigen im Film, wie der Protagonist diese Sprache lernt. Es geht rau zu im Bootcamp. Ein Ausbilder sagt zum Beispiel, es sei wichtig, die Männer zu brechen, um sie zu guten Marines zu machen. Die Rekruten vermuten, dass Alice schwul ist und schikanieren ihn. Aber es gibt auch eine Menge Solidarität. Wie lernt Alice, sein Selbstwertgefühl in einem System zu verbessern, dass ihm alles in allem so feindlich gesinnt ist?
I think to a certain extent the pressure to hide oneself, you know, the film takes place during the Don't Ask, Don't Tell era.
Der Film spielt während der Don't Ask, Don't Tell Ära, also der Zeit im Militär, als homosexuelle Soldaten nicht über ihre sexuelle Orientierung sprechen durften und die Vorgesetzten im Gegenzug keine Untersuchungen über die sexuelle Orientierung anstellten. In dieser Zeit war es besonders wichtig, sich selbst gut zu kennen, zu wissen, welche Teile des Ichs man verstecken muss und welche Teile nützlich sind. Alice kennt sich nicht gut. Sobald er aber merkt, dass er nicht der einzige Mann ist, der sich für schwach hält, benutzt er die Erkenntnis und bietet sich an, dass andere ihre Schwächen zeigen und er ihnen hilft, stark zu sein. Und dann kann auch er seine Schwächen zeigen. Ich nenne das radikale, trotzige Empathie.
He applies what I like to call radical, defiant empathy. You know, as a black, you know, gay man, I wasn't afforded a lot of opportunities and choices.
Als schwarzer, schwuler Mann hatte ich nicht viele Chancen in meinem Leben. Also musste ich meinen Weg zu dem finden, was manche Leute den amerikanischen Traum nennen und was ich als allgemeine Basis des Lebens bezeichne. Ich weiß nicht, ob Sie den Film Paris is Burning gesehen haben. Da gibt es diesen wunderbaren Moment bei einem Ball. Eine Figur, die in der Kategorie Military Realness unterwegs ist, spricht darüber, dass es eines der größten sozialen Experimente aller Zeiten ist, ein schwuler, schwarzer Mann in den USA zu sein. Er sagt, dass man in der heterosexuellen weißen Welt so wenige Möglichkeiten und Freiräume hat, dass man gewissermaßen ein Shapeshifter werden muss, ein Formwandler. Man muss das bisschen Tageslicht nehmen und es in etwas verwandeln, auf dem man stehen kann. Es ist also ziemlich ungewöhnlich, dass Alice in meinem Film seine Bestimmung ausgerechnet an diesem Ort findet. Aber die Welt, aus der er kommt, ist eine, in der man entweder untergeht oder schwimmen lernt. You would think he have no purpose or place, but that's kind of what you have to do. It's either, you know, it's a sink or swim kind of world he comes from.
Es ist interessant, dass Sie Paris is Burning erwähnen. Das war ein wichtiger Film von 1990 über die Ballroom-Kultur in New York, über die Transgender- und Schwulen-Szene. Wie wichtig war der Film für Sie, für Ihre Identität, aber auch für Sie als Filmemacher?
I mean, as a filmmaker, the ballroom scene is where I really got my start. I moved to New York in 2009.
Meine Karriere als Filmemacher hat mit der Ballroom-Szene angefangen. Ich bin 2009 nach New York gezogen und ich wollte Fotograf werden. Ich saß auf dem Boden und fotografierte die Leute beim Voguing. Mein erster Film, Peer Kids, ist ein Dokumentarfilm über drei obdachlose, queere und transgender Jugendliche. Und eine von ihnen ist ein Mitglied der Ballroom-Szene. Ich bin ihr 5 Jahre lang gefolgt und wurde selbst Mitglied der Szene. Schwarze, queere Künstler in New York bilden eine enge Gemeinschaft. Das ist für mich das alternative, schwarze, queere Hollywood. Meine Fähigkeit, mit Schauspielern zu arbeiten, mich in Los Angeles und New York in der Unterhaltungsindustrie zurechtzufinden, beruht zu einem großen Teil auf den 5 oder 6 Jahren, in denen ich auf dem Boden von Bällen saß und von Leuten beim Tanzen in die Kamera getreten wurde.
Those 5 or 6 years I spent sitting on the floors of balls, getting kicked in the camera by people voguing.
Da wir über Filmreferenzen sprechen, es gibt eine Szene in dem Film, in der sich die Männer auf Filme über Marines beziehen und einer der Ausbilder sagt, dass alles, was man in diesen Filmen über die Marines sieht, falsch sei. Er bezieht sich auf Stereotypen, dass Marines blutrünstig, etwas dumm und schnell wütend seien. Wie viel haben Sie sich vorher mit diesen Filmen beschäftigt? Mit Filmen wie Jarhead, Full Metal Jacket, Flags of Our Fathers? Und sind diese Bilder von den Marines falsch?
Well, it's a joke that Marines say, because at the end of the day, most films don't get actual permission from the Marine Corps to use the uniforms and the language properly.
Das ist ein Witz, den die Marines erzählen. Es ist so, dass die meisten Filme keine Genehmigung vom Marine Corps erhalten, die Uniformen und die Sprache zu verwenden. Es handelt sich um urheberrechtlich geschützte Informationen für die Marines. Und wenn man keine Erlaubnis hat, muss man eben eine eigene Version erschaffen. Die ist dann unweigerlich falsch. Als meine Kameraden den Film gesehen haben, sagten sie, du hast unsere Uniform ruiniert. Warum hast du das getan? Du weißt es doch besser. Und ich habe ihnen erklärt, dass ich die richtige Uniform nicht zeigen durfte. Mein Film ist inspiriert von Claire Denis und ihrem Film Beau Travail. Ich habe mit Handkameras gearbeitet, aber auch mit statischen, komponierten Aufnahmen. Ich wollte eine visuelle Sprache entwickeln, die den wackeligen Boden andeutet, auf dem queere schwarze Marines stehen, auf dem ich stand. Die Ironie ist, dass die Männer für den Golfkrieg trainiert werden, der selbst irgendwie fiktiv und performativ ist. Die Gründe, warum wir in den Krieg gezogen sind, waren nicht wahr. French ist also nicht die einzige Person, die sich mit dieser Uniform verkleidet. Und ich denke, seine Erfahrung mit Drag gibt ihm die Oberhand.
Sie glauben also, dass alle anderen auch verkleidet sind in Drag?
Wir werden alle nackt geboren und der Rest ist Drag, wie der Performer RuPaul sagt.
French versucht, sich mit seiner Mutter auszusöhnen. Und wie Sie schon sagten, es ist die Don't Ask, Don't Tell-Ära. In einer Szene beschimpft ihn seine Mutter vor den Marines als schwul. Und die Marines jagen sie hinaus. Haben die Kameraden von Alice dann doch akzeptiert, dass Alice schwul ist?
Ich denke, es ist viel komplizierter. Es geht nicht darum, dass sie kein Problem damit haben, dass er schwul ist, sondern darum, dass seine Mutter nicht zu ihnen gehört. Sobald sie weg ist, bin ich sicher, dass er weiterhin wegen seiner Sexualität schikaniert wird. Aber das ist die Sache mit dem Marine Corps. Wir haben eine Art Ethos. Und das besagt, dass es so etwas wie schwarze oder weiße Marines nicht gibt. Es gibt nur dunkelgrün und hellgrün. Da wir buchstäblich das Leben der anderen schützen, müssen wir immer einen Mittelweg finden, auch wenn wir nicht unbedingt mit der betreffenden Person übereinstimmen. Wenn wir unter uns sind, geht es sehr rassistisch, homophob und sexistisch zu. Aber wenn ein Rassist, ein Homophober oder ein Sexist versucht, sich vor Marines über einen Marine zu äußern, dann gibt es ein Problem. Jeder, der nicht dazugehört, ist automatisch im Unrecht, wenn er oder sie uns kritisiert.
But let a homophobe, let a racist, let a sexist try to comment on a Marine in front of Marines, there's going to be a problem.
Elegance Breton über seinen Film The Inspection, den können Sie jetzt im Kino sehen. 350 ausgestopfte Vögel, 3000 Schmetterlinge, Pilze und Käfer. Es ist eine beeindruckende Sammlung, die die Regisseurin Sönje Storm auf dem Dachboden ihres Urgroßvaters findet. Sie fragt sich, wer war dieser Mann? Was hat ihn an dieser Natur, an den Tieren fasziniert? Das Ergebnis ihrer beeindruckenden Recherche ist zu einem Dokumentarfilm geworden. Die toten Vögel sind oben, heißt er. Er hat im letzten Jahr beim DOC Leipzig die Goldene Taube im deutschen Wettbewerb gewonnen und kommt am Donnerstag ins Kino. Anke Lewicker hat den Dokumentarfilm gesehen. Anke, inwiefern kann man denn hier wirklich von einer Spurensuche reden?
Ja, man kann auch sagen, dass Jürgen Friedrich Maat gut präparierte Spuren hinterlassen hat. Also seine 350 ausgestopften Vögel sind noch in einem sehr guten Zustand, sind natürlich so ein bisschen staubig. Und wie uns ein Fachmann im Verlauf des Films erklären wird, hat er, wie in Norddeutschland üblich, eben das Ganze mit Torf ausgefüllt. Also das ist schon ganz interessant, was man da so alles erfährt. Und er hat auch immer ein Naturtagebuch geführt, also was er so erlebt hat, wenn er durch die Fauna und Flora gewandert ist. Und das sind aber nie persönliche Eintragungen. Also er blieb dann doch immer bei den Insekten, Vögeln und sonst was. Und er musste dann ja in den Ersten Weltkrieg ziehen. Und wenn er dann zurückkommt, dann merkt man den Eintragungen schon an, dass er so es genossen hat, wieder in der Stille zu sein. Und je mehr man aber so sein Werk kennenlernt, desto mehr fragt man sich, was hat diesen Mann angetrieben? Also im Krieg hat er dann auch gelernt zu fotografieren, wurde ausgebildet, hat sich dann selbst eine Kamera gekauft und er hat sich selbst dann auch immer wieder porträtiert. Wir sehen ihn im Anzug in der Natur und das war total ungewöhnlich, weil eigentlich war er Bauer. Er musste seine schulische Laufbahn unterbrechen, um den Hof der Eltern zu übernehmen und den hat er aber eigentlich immer schleifen lassen. Also da war eine unheimliche Leidenschaft, Obsession am Werk. Ja, und tatsächlich ist es ja auch dann ein Schatz, den er hinterlassen hat, der heute von sehr hohem wissenschaftlichen Wert ist.
Also hat dieser Nachlass tatsächlich nicht nur autobiografischen Wert, sondern zeigt eigentlich auch, ja, wie sich die Natur in den letzten 100 Jahren verändert hat?
Ja, das ist unglaublich. Also er hat dann ja auch immer wieder diese Moorlandschaft da in Schleswig-Holstein aufgenommen. Und das war ja natürlich alles total feucht. Und jetzt sieht man, also die Regisseurin vergleicht es dann auf einmal die ganzen Bäume, die dort stehen. Und er hat auch schon immer dokumentiert, was eigentlich der Mensch der Natur antut. Also dass schon Anfang des 20. Jahrhunderts das Moor immer trockengelegt wurde. Und deshalb es auch schon zu seiner Zeit ein Artensterben gegeben hat. Und jetzt ist es so, dass die Regisseurin öffnet dann den Nachlass, also den Dachboden für Wissenschaftler, die in dem Biodiversitätswandel unterwegs sind. Und für die ist es natürlich eine Schatz- und eine Fundgrube, auch wenn sie immer wieder sagen, wenn sie auf die Schmetterlinge zeigen, ausgestorben, ausgestorben, ausgestorben.
Der Eschenschenkelfalter, der ist im Elsdorfer Gehege von Maat entdeckt worden. Das ist so eine der berühmtesten Arten. Der kam nur ganz lokal vor und die eigentlich ausgestorben ist, weil wir jetzt nur noch Hochwälder machen, nicht? Weil alles nur noch geschlossener, dichter Wald ist und die Lichtungen wurden aufgeforstet und die Art ist ausgestorben.
Ja, also viele der Schmetterlinge sind ausgestorben, aber auch viele der Vögel. Und ich habe noch nie zum Beispiel was gehört von der Trauerseeschwalbe. Aber ausgestopft konnte ich sie wenigstens in diesem Film einmal sehen.
Du hast ja auch gesagt, er hat unzählige Fotografien gemacht. Welche Geschichten dokumentieren die denn, die er hinterlassen hat?
Ja, das ist total faszinierend. Also einerseits diese Geduld, die er hatte. Also er hat dann seine Kamera vor einem Vogelnest aufgebaut. Faden am Auslöser dran gemacht, hat sich natürlich in seinem Anzug im Gebüsch versteckt, hat gewartet, bis die Vögel zurückhören, sich an die Apparatur gewöhnen, dann hat er diese tollen Fotos gemacht. Er hat sie dann alle so handkoloriert noch. Also das ist ein Pinsel, das muss Wochen gedauert haben, bis er eine Fotografie fertig hatte. Und du siehst dann diese Federn und den Bogen des Schnabels. Also es ist total eindrücklich. Aber wie eben die Frau vom Esther Rühl erklärt, sie arbeitet für das Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg, haben die Fotografien auch was sehr Irritierendes.
Oder es gibt immer Momente, wo das irgendwie sozusagen kippt oder wo man irgendwie denkt, ja, das ist irgendwie eigenartig. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel diesen Vogel hier im Wasser liegend, tatsächlich müsste er schwimmen, das Wasser ist aber totenstill.
Ja, und tatsächlich hat er für seine Fotografien immer mal wieder auch die ausgestopften Vögel genommen. Und man könnte ja sagen, dass es eigentlich auch schon hybrid und avantgardistisch war. Also heute wird ja die Wirklichkeit immer wieder inszeniert. Das ist ja immer wieder Thema. Das hat er auch gemacht. Und man kann sagen, dadurch hat er das Wesen der Vögel vielleicht auch in seiner Wahrhaftigkeit erfasst.
Also eine Mischung aus Künstler und Naturwissenschaftler. Vom Beruf Herr Bauer, versteht man denn am Ende des Filmes, was diesen Mann angetrieben hat, diese Natur zu erforschen?
Nee, eigentlich bleibt es trotzdem ein Rätsel. Also warum ist er als junger Mann 20 Tage mit dem Fahrrad vom Norden Deutschlands in die Schweiz gefahren, um einen Schmetterling zu jagen, den es da gerade wohl gegeben hat? Also ja, er bleibt ein Rätsel, aber der Film ist sehr, sehr beeindruckend und er ist auch sehr künstlerisch so. Ich glaube, da geht sie auch so ein bisschen, die Regisseurin, den Weg ihres Großvaters. Also sie arbeitet so mit einer modernen Musik, die sie dann auch immer wieder über die Fotografien legt. Und damit sieht man die auch noch mal anders. Und es ist auch so toll, wie sie einfach eben immer mit den Handschuhen die Schaukästen rausholt. Also man kriegt auch so einen Eindruck von dieser Arbeit des Aufbewahrens, wie jetzt heute mit seinen Sachen einfach umgegangen wird.
Anke Lewicke über den Dokumentarfilm Die toten Vögel sind oben, der kommt am Donnerstag ins Kino. Das war's mit Vollbild. Ich bin Susanne Burg. Tschüss.